Es ist tatsächlich soweit, wir sind am Ende unserer Predigtreihe Titus Brief angekommen, wenn zumindest heute alles glatt geht. In der letzten Woche haben wir uns bereits mit dem dritten Kapitel beschäftigt und dort haben wir gesehen, dass Veränderungen in unserem Leben, also sichtbare Veränderungen, radikale Veränderung, Umgestaltung, Umwandlung in unserem Leben allein durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich ist. Und wir haben gehört, dass es im Titusbrief heißt, dass dieser Heilige Geist reichlich in Fülle über uns ausgegossen ist und wir eigentlich nur noch hingehen müssen und nehmen und dem Geist viel Raum geben lassen sollten. Und wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wird sich das in unserem Leben widerspiegeln. Das bleibt nicht ohne Konsequenz. Unsere Mitmenschen werden sogar davon profitieren, wenn du voll des Heiligen Geistes bist. Wenn Gottes Kraft dich erfasst, dann ist das nicht nur etwas Wohltuendes für dich. Gottes Liebe ist immer multiplizierend, möchte immer hinaus. Jesus war die Person, ich würde sagen, die glücklichste Person auf Erden. Er war der erfüllteste Mensch auf Erden, obwohl er Single war. Ja. Er war in einer stetigen Verbindung mit dem Vater im Himmel, war voll des Heiligen Geistes, war erfüllt, hatte alles, was er brauchte, aber hat das nicht für sich allein gelassen. Seine Mitmenschen haben davon profitiert. Und das ist das Prinzip Gottes, dass wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass unsere Mitmenschen davon profitieren. Gottes Liebe dringt durch uns in die Welt. Gottes Liebe dringt durch uns in die Welt. Lies mal in den im Johannesevangelium, in den Kapiteln so 15 bis 17, da geht es darum, wie Jesus eine Abschiedsrede hält an seine Jünger und sie vorbereitet auf seinen Weggang und er sagt, ich werde den Geist senden, wenn ich gehe. Die Welt soll überzeugt werden von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Also der Heilige Geist hat etwas vor in dieser Welt und was sagt er? Er sendet den Geist wohin? Richtig, er sendet ihn zu uns. Ich sende ihn zu euch, um in der Welt etwas zu tun. Also wir sind da irgendwie nicht rauszunehmen. Gott hat einen Plan mit seinen Kindern. Er sendet den Geist Gottes zu uns, um durch uns in der Welt etwas zu bewirken. Und wir sollen uns auf eine Art und Weise verhalten, so wie es in dem Vers 8 im dritten Kapitel heißt, dass es gut und nützlich ist für die Menschen. Dass es gut und nützlich, merkt euch diese Worte, für die Menschen ist. Und die nächsten Verse, die letzten Verse des Titusbriefes, beschreiben, wie sich das konkret durch unter anderem zeigen kann. Und wir lesen die Verse 9 bis 15. Hier sagt Paulus zu Titus, törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- oder zweimaligen Zurechtweisung ab. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was war das für ein Vorlauf? Irgendwie jetzt kommt da noch irgendwas mit Streit in Gemeinde. Das halte Abstand davon. Und danach gibt's noch ein paar persönliche Grüße und noch ein paar Namen, die niemand aussprechen kann und was er mit denen machen soll. Also das ist, ich sag mal so, das Geplänkel am Ende eines Briefes so. Und das solltest du noch machen und fertig. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Ich glaube, dass das viel mit unserem Thema zu tun hat. Wir sehen zwei Abschnitte. Das eine ist, dort, wo Menschen schräg drauf sind, die Streit suchen, und die andere Gruppe von Personen, die dem Titus zugewandt sind, die den gleichen Glauben teilen. Und wir sehen jetzt, wie soll er handeln, auf diese unterschiedlichen Personengruppen, mit denen wir auch in unserem Leben konfrontiert sind, auch in dieser Gemeinde immer mal wieder konfrontiert sind. Und wie soll ich handeln, dass es gut und nützlich ist für diese unterschiedlichen Personengruppen? Personen, die mir nicht wohlgesonnen sind, und Personen, die wohlgesonnen sind. Die Verse 9 bis 11, vielleicht habt ihr es noch im Ohr, da geht es um Streitfragen, Geschlechtsregister, Zänkereien, gesetzliche Streitigkeiten, sektiererische Menschen. Und eben gerade heißt es noch, du sollst auf eine Art und Weise handeln, die gut und nützlich für Menschen ist. Und jetzt sagt er, dass das Einlassen auf theologische Streitdebatten kein Ausdruck von geistgewirktem Handeln ist. Das ist jetzt vielleicht für einige so, die schalten jetzt ab, theologische Streitdebatten, da komme ich auch nicht auf die Idee. Aber einige schon. Und für mich als Theologen ist dieser Satz ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, herausfordernd. Es ist nämlich verführerisch, sich in so philosophische Streitgespräche hineinzubegeben, richtig Energie zu investieren von einem Thema, wozu man doch leidenschaftlich ist. Nicht jeder ist vielleicht gleich leidenschaftlich, wenn es um gute Lehre geht, gesunde Lehre. Und dann ploppt jemand auf einmal in der Gemeinde auf und bringt völlig was Verqueres, was Jesus gar nicht kennt. Und dann reibe ich mir die Hände, okay, es gibt hier wieder einen Kampf zu kämpfen. Argumente auszutauschen, Recht zu haben und am Ende dieser Person zu zeigen, und ich weiß es und du nicht. Und ich zeig's dir und wir gehen in den Streit und wir kämpfen. Und Paulus sagt, das Einlassen auf Streitdebatten ist kein Ausdruck geistgewirkten Handelns. Denn wir sollen auf eine Art und Weise uns verhalten in Vers 8, das kannst du in deiner Bibel lesen, wo es heißt, dass es gut und nützlich für die Menschen ist. Und auf einmal heißt es in Vers 9 als Kontrast, und deswegen sind wir noch im selben Thema, wer sich auf solche Streitereien, die zu keinem Ende führen, die zu keinem gesunden Ergebnis kommen, wer sich darauf einlässt, das wird am Ende unnütz und wertlos sein. Merkst du was? Eben gerade wird gesagt, du sollst gut und nützlich handeln. Und jetzt bringt er ein Beispiel, was immer wieder in Gemeinden eindringt. Leute, die versuchen, sich zu profilieren mit ihren komischen Ansichten. Und dann sagt er, du stehst in der Gefahr, viel Energie darauf zu investieren. Aber wenn du das machst, ist das am Ende nicht gut und nützlich, sondern es ist nutzlos. Es ist wertlos. Es ist unnütz. Ein krasser Kontrast, den er hier aufbaut. Und das Spannende ist, Paulus, warst du nicht selber auch jemand, der gut streiten konnte? Warst du nicht auch jemand, der in die Gemeinde gegangen ist und hat erstmal richtig so Klartext gesprochen? So Leute, hier geht's lang. Wie sieht's eigentlich hier aus? Als es in der frühen Gemeinde darum ging, dürfen auch Nicht-Juden an Jesus glauben. Ist für uns heute total so, naja, sollen sie doch, ja. Aber für die Juden früher war es ein fettes Problem. Ein Riesenproblem. Da musste Paulus streiten. Er hat gesagt, Momentchen mal. Jesus hat doch selber gesagt, wir sollen von Jerusalem ausgehen, Judäa, Samaria und in die ganze Welt. Und die Juden haben das gehört. Hast gehört? Der Geist Gottes kommt und wir sind in Jerusalem. Danach habe ich nicht mehr so ganz genau gehört, was Jesus sagen wollte, aber das ist nicht so wichtig. Ich bleibe bei mir. Ich bleibe in meiner Community. Ich bleibe bei denen, die ich akzeptiere, und die da draußen, die Unreinen, die mir nicht gefallen, Die haben es nicht verdient, dass ich sie mit meiner Gegenwart beglücke. Und Paulus ist da voll rein und hat gesagt, was ihr macht, ist nicht der Auftrag Jesu. Ihr müsst rausgehen und Gott, Jesus Christus, ist zu mir gekommen und hat gesagt, du sollst ein Missionar sein für die Nichtjuden. Im ersten Korintherbrief findest du am Ende des Briefes starke Debatten um das Thema der Auferstehung. Gibt es eine Auferstehung oder ist mit diesem Leben alles futsch? Da streitet er. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, was feiern wir dieses Jahr? Ja, ihr seid richtig in Feierlaune. Reformation. Ist richtig Partystimmung, oder? Reformation. 500 Jahre. Leider versuchen einige kirchliche Strömungen, das irgendwie sich jetzt noch zu entschuldigen für das, was da passiert ist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Da ist einer oder mehrere mit Martin Luther aufgestanden und haben gesagt, Moment mal, hier läuft in der christlichen Bewegung läuft einiges schief. Es werden Menschengebote aufgebaut und man wird nicht mehr von Gott angenommen, allein aus Gnade, aus Glaube. Nur noch Jesus Christus zählt und nicht irgendwelche Priester und Päpste, die unsere Mittler sind, damit wir auch bei Gott gut ankommen. Hey, dafür haben einige ihr Leben gelassen. Und das Neue Testament sagt im Judasbrief, übrigens, ist es nicht Judas Iskariot, der Jesus verraten hat? Das denken immer wieder mal einige. Aber zu der Zeit, als der Brief Judas geschrieben wurde, war der schon leider tot. Im Judasbrief heißt es, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil oder unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Also, das Neue Testament sagt schon, Auseinandersetzungen in Glaubensfragen sind notwendig. Deswegen gilt es, weise zu unterscheiden. Worüber sprechen wir gerade? Welches Thema liegt auf dem Tisch? Und ist es wert, sich über dieses Thema in eine Auseinandersetzung zu kommen? Wenn Paulus hier schreibt, törichte Streitfragen, können wir noch dumme Streitfragen sagen. Idiotische Streitfragen. Und dann führt er auf so Geschlechtsregister, ein Spezifikum der Juden zu der Zeit, die ganzen Geschlechtsregister im Alten Testament und auch andere Dokumente genommen haben und versucht haben, irgendwelche Linien daraus zu basteln, irgendwas Mystisches daraus zu deuten und einen Wert für sich heutzutage irgendwie daraus abzuleiten. Irgendwelche Blutslinien zu finden und haben sich in ihrem Klein-Klein, in ihrem Detail so verstrickt, in irgendwelchen abwegigen, skurrilen Geschichten. Und da sagt Paulus, solche Streitigkeiten, solche nichtsnutzigen Kampfdiskussionen haben keinen Wert. Durch diese Dinge werden Menschen in Emmendingen und in der Umgebung werden keine heilsame Begegnung mit Jesus Christus erleben. Das fördert nicht das Evangelium, das hat nichts damit zu tun. Das ist irgendeine Spinnerei. Und die Frage ist, mit solchen Spinnereien haben wir auch in unserer Gemeinde immer mal wieder, nicht ständig, immer mal wieder zu tun, tatsächlich. Und dann kann man sich fragen, wie geht man damit um, wenn es solche religiösen Spinner oder Fanatiker gibt, die irgendwie ihre Ideen versuchen, in eine Gemeinde zu injizieren, eine Plattform zu bekommen, um andere mit ihren irren Ideen zu beeindrucken. Wie soll man damit umgehen? Sollten wir nicht als Christen voller Nächstenliebe tolerant sein? Sollten wir nicht die Einheit wahren und sagen, komm, über den Deckmantel der Einheit kriegen wir das auch noch rüber? Wir ertragen das. Sind wir nicht dazu berufen, einander zu ertragen? Paulus sagt, dass solche religiösen Fanatiker und Querulanten nicht einfach stehen gelassen werden sollen. Religiöse Querulanten sollen abgewiesen und vermieden werden. Das sind harte Worte. Dass die Gemeinde Jesu dazu beauftragt ist, an ganz spezifischen Stellen Menschen abzuweisen und zu meiden. Ich weiß nicht, ob das in deinem Katalog christlicher Verhaltensweise vorkommt. Das sind wir gar nicht gewohnt. Wir haben so einen krassen Filter beim Lesen unserer Bibel, wenn wir zu solchen Stellen kommen, und das ist nicht die einzige Stelle übrigens, dann überlesen wir das und ich habe es gar nicht gehört, habe es gar nicht gemerkt. Erst wenn das jemand auf den Punkt bringt, darüber predigt. Moment mal, was? Das soll neutestamentliche Gemeinde sein? Warum dürfen wir an dieser Stelle nicht tolerant sein, sondern müssen klare Kante zeigen, klare Position beziehen und abweisen und vermeiden? Warum? Meidung und Abweisung ist deshalb notwendig, weil diese Personen, die so religiös fanatisch unterwegs sind, einheitsgefährdend sind. Es heißt in Vers 10, einen sektiererischen Menschen weise ab. Man könnte auch sagen, einen spalterischen Menschen oder einen Parteiungen stiftenden Menschen weise ab. Und wenn Gemeinde nicht weiß, wozu sie steht und versucht, solche Leute noch mit hineinzunehmen in das Boot, in das Gemeindeboot und sagt, wir sind tolerant, du darfst mit deinen Fantasien, mit deinen religiösen Fantasien, die dich sonst wohin führen, komm, du hast auch eine Plattform und wenn du das Mikrofon haben möchtest, nimm es. Wir sind frei. Paulus sagt, dass solche Leute einheitszerstörend sind. Sie werden Spaltungen hervorrufen. Und wenn eine Gemeinde sagt, ach komm, das ertragen wir auch noch, hat sie damit schon ihr Todesurteil unterschrieben. So ist es. Paulus sagt sogar, dass Spaltungen unter euch nötig sind, damit das Wahrhaftige zum Vorschein kommt. Deswegen ist es wichtig, wenn Leute kommen und versuchen, mit ihrem Ding hier etwas durchzudrücken, was die Bibel nicht kennt. Hör auf, lange zu diskutieren und mit einer falsch gemeinten Nächstenliebe diese Person noch zu deckeln und mit einer Toleranz zu begegnen. Ja, deine Sicht hat auch Platz, denn du hast nicht erkannt, dass das zerstörerisch ist. Nicht nur früher gab es solche Spekulationen über irgendwelche religiösen Geschichtchen. Es gibt auch heute noch unendlich viele christliche Verschwörungstheoretiker. Mach einfach mal das Internet auf. Das ist echt ätzend zum Kotzen. Welche religiösen Legenden, mystische Geschichtchen, esoterisch aufgeladene Theorien mit dem Christentum in Verbindung gebracht werden sollen. Und sowas hat Einfluss auf Gemeinde. Ich habe es hier erlebt, dass ist jetzt schon 2 Jahre vielleicht her, dass eine Person wiederholt in unsere Gemeinde gekommen ist, wohlbemerkt nicht zum Gottesdienst, erst danach. Und dann mit dem Pastor reden wollte. Wollte einfach nur mal so seine Sichten darlegen. Und ja, klar, wir sind ja als Christen immer herzlich zueinander und wertschätzend. Wir werden auch gleich sehen, dass das auch bei solchen Personen nicht Halt macht. Und dann habe ich dem zugehört. Und er war von der Hautfarbe dunkelhäutig und hat mir dann irgendwie erzählt, dass ein vergangener jüdischer Stamm, der irgendwie verloren gegangen ist, irgendwo in Afrika sich platziert hat und von dem irgendwie Jesus abstammen würde und Jesus wäre eigentlich schwarz. Hiob im Alten Testament war auch schwarz gewesen und deswegen hat das irgendwas mit der schwarzen Hautfarbe zu tun, ganz wichtiges Ding, und hat irgendwelche Verschwörungstheorien aufgebaut. Ich dachte, was? Ja, schau hier mal in Apokryphen irgendwelche Schriften, die nicht in der Bibel sind, und dann hat er irgendwas gezeigt, Phrasen daraus genommen, völlig fehlinterpretiert, war völlig verwirrt. Aber hatte den Eindruck erweckt, durchaus fromm zu sein, gottesfürchtig zu sein, ernsthaft zu sein. Oh, ich bin so richtig so in erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Ich habe da Vollgas gegeben. Boah, jetzt kannst du mal richtig diskutieren. Und den überzeugst du noch. Und dann habe ich ein paar Argumente rausgepackt, so zack, zack, zack. Und der stand wie eine Eins in seinem Zeug. Es war völlig idiotisch, aber er ist voll dabei geblieben. Und dann ist er noch einmal gekommen, will wieder mit mir reden. So, was ist eigentlich dein Ziel? Ja, ich bin hier in der Region unterwegs und kontaktiere so die Pastoren. Ich möchte mich mit denen treffen und möchte mit denen ins Gespräch kommen. Komm doch mal in unsere Gottesdienste und hör mal, woran wir überhaupt glauben. Nee, das möchte ich nicht. Aber tut so auf, hey, wir sind eigentlich auf einer Seite, du weißt es noch nicht. Und eigentlich habe ich recht, aber das weißt du auch noch nicht. Komm mit mir diesen Weg in eine völlige fanatische Spinnerei von irgendwelchen angeblich biblischen Geschichtchen und komm zu seinen eigenen Theorien und versuch das über die Menschen überzustülpen. Wenn so eine Person Raum bekommt, Leute, fertig. Jetzt sagst du, damit bin ich nicht konfrontiert. Ich habe es eben gerade schon angemerkt. Einige sind im Internet unterwegs. Einige hören sich Prediger im Internet an. Macht es. Kriegt von mir kein Verbot. Wie könnte ich denn auch? Wenn ihr gute Prediger findet, dann hört sie. Ja, das ist alles gut. Aber es gibt echt religiöse Spinner im Netz. Da gibt es Strömungen, die versuchen, irgendwie Christen in eine Unruhe zu bringen, wenn du am 24. Dezember über die Geburt Gottes nachdenkst und daran und das würdigst und Gott anbetest dafür, dass Jesus Christus geboren wurde und einfach dieses Datum zum Anlass nimmst, dann bist du ein Götzendiener und Satan hat dich schon in der Falle. Wenn du diese kirchlichen Feste irgendwie diesen Kalender einhältst und dann gehen sie in die Geschichte, in die Historie und versuchen es irgendwie so darzulegen und der Unkundige fällt darauf rein. Denkst du, Leute, die Christen dazu anstacheln. Ich hatte gerade vor wenigen Monaten aus dieser Gemeinde jemanden hier. Ich habe ein Video von einem Prediger gesehen, der ist so eloquent und der kann so gut reden. Kann er auch. Mega, ja. Würde gern so reden können wie der. Und der hat dargelegt, wir müssen alle den Sabbat halten und wenn wir das nicht machen, dann sind wir abgefallen und Gott liebt uns nicht mehr. Meine nicht, dass dieses Thema der törichten Streitfragen und der Streitdebatten in der Theologie und der biblischen Lehre dich nicht betrifft. Wir sind alle mega beeinflusst. Fernseher, Zeitung, Bücher, Internet. Es ist oft heutzutage nicht so offensichtlich, dass jetzt jemand hier reinkommt und sagt, Leute, ich will mal mit euch reden. Das ist eher die Ausnahme. Aber wir sind alle davon betroffen. Und wir brauchen einen geschulten Blick. Und ich habe gemerkt, wie diese Seele, die mich angeschrieben hat, unruhig wurde und keine Gewissheit mehr hatte. Es ist okay, dass du sonntags Gottesdienst feierst. Also warum das okay ist, das möchte ich heute jetzt nicht darlegen. Aber das ist ein Thema, was nicht nur früher mal galt. Heute sind viele, viele unterwegs und versuchen, Menschen in Debatten und Streitfragen zu verwickeln und halten dich davon ab, in eine heilsame Begegnung mit dem Wort Gottes zu kommen und Gott zu erfahren. Deswegen, sich damit zu beschäftigen, ist nutzlos. Also wie ist diesen Menschen zu begegnen? Das ist ja dann die Frage. Ja, die einen sind eher so gepolt wie ich, die sagen, boah, diskutieren, Vollgas geben. Paulus sagt, stopp. Habe ich dann auch gemacht, ja. Nach ein oder zweimal, so wie es ja auch heißt. Also ich habe gut gehandelt, aber wahrscheinlich eher, weil er dann nicht mehr gekommen ist. Ich hätte wahrscheinlich von meiner Natur und ich diskutiere und stellt euch mal vor, wie viel Zeit, wie viel Energie. Ich gehe nach Hause, habe so eine Birne, ja, und das beschäftigt mich noch tagelang und dann studiere ich und dann versuche ich Antworten zu finden, falls diese Person kommt, dass ich die Antwort habe, ja. Ja, aber die Zeit geht flöten für den echten Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Gott hat mich bewahrt. Danke, Jesus. Also es gibt so die eine Herangehensweise, ich diskutiere den in Grund und Boden, bevor der mich in Grund und Boden debattiert und argumentiert. Andere sind dann eher so, dass sie gleich dann sagen, die Bibel sagt abweisen und so weiter und das mit einer Keule, aber mächtig, so dass er spürt. Bei aller Klarheit muss es liebevoll bleiben. Zuerst muss das Gespräch gesucht werden, aber nicht neutral und ergebnisoffen, denn einen sektiererischen Menschen weise ab, aber nicht sofort. Nach einer ein- oder zweimaligen Zurechtweisung. Du bist dazu berufen, das Gespräch zu führen. Du darfst nicht auf eine Art und Weise der Lieblosigkeit dort auftreten und sagen, fahr in die Hölle, mit dir habe ich nichts zu schaffen. Und betritt niemals diesen Raum. Das ist nicht die Art und Weise. Such das Gespräch. Einmal, zweimal. Aber führ keinen Dialog. Und was ist deine Sicht? Und dann sage ich, was meine Sicht ist. Und vielleicht finden wir einen Kompromiss. Die Zurechtweisung. Wo habe ich es hier stehen? Es handelt sich bei der Zurechtweisung oder Ermahnung um eine in Autorität gesprochene Warnung, die von wohlverstandener Liebe getragen ist. Die Wahrheit in Liebe. Die Wahrheit in Liebe. Der Kollege von Titus, der auf Kreta ist, heißt Timotheus und ist in Ephesus. Und der war interessanterweise mit nahezu dem gleichen Problem konfrontiert. Und dort heißt es in 2. Timotheus 2, die Verse 23 bis 26. Achtet mal, was hier. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen und nicht irgendwie eine Einheit. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Wenn du also mit einer Haltung, vielleicht sagst du es nicht, aber mit einer Haltung so einer Person entgegnest, fahr in die Hölle, dann hast du das nicht verstanden, was Paulus eigentlich möchte. Sei klar, aber sei mit einer Liebe, bring ihn zur Besinnung, dass er aus diesen Fallstricken des Teufels herauskommt und eben nicht in die Hölle fährt, sondern Gott ihm Buße gibt. Umkehr, ein Umdenken. Wir sollen liebevoll und in Sanftmut reden, aber wir sollen auf eine Art und Weise reden, dass das Gegenüber nicht in eine Ruhe kommt und denkt, es ist alles in Ordnung. Einige von uns sind mega harmoniebedürftig und denken, ich versuche jetzt zu vermitteln, dass ich nicht auf seiner Seite bin, aber ich versuche es so einzupacken, dass am Ende, man denkt, oh, wir sind dennoch beste Freunde. Einige ticken so und haben echt Schwierigkeiten, in Klarheit Dinge zu sagen. Andere sollten lernen, sanftmütiger zu sein, weil sie nur in Abgrenzung leben. Aber einige haben echt Schwierigkeiten damit, ihren Standpunkt deutlich zu machen, dass die Person sich wertgeschätzt fühlt und nach dem Gespräch weiß, ich habe ein Problem. Wenn du dieses Element rausnimmst, dann tust du der Person nichts Gutes. Weil du sagst, ja, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber es ist kein Problem. Ich darf so bleiben, wie ich bin. Aber wenn du mit solchen skurrilen, religiösen, fanatischen, mystisch-esoterischen Gedanken konfrontiert bist, sei liebevoll, sei sanftmütig, sei klar, dass die Person, wenn sie nach Hause geht, nachdenken muss darüber, ob sie darin verharren möchte. Paulus kann anscheinend Menschen entgegnen, hey, Satan hat dich in der Macht. Und er kann das in liebevoller Art machen. Ja, das ist eine große Herausforderung und bedarf Reife von uns, dass wir jemanden mit geistlichen Realitäten so entgegnen, wenn du auf diesem Weg bleibst, dann ist die Endkonsequenz so und so. Dann zeigst du damit, dass Satan dich in seiner Macht hat. Und kannst du solche krassen Sachen sagen und dennoch sanftmütig bleiben? Da brauchen wir sehr viel Ruhe, sehr viel Geist Gottes, dass wir das tun können. Aber Jesus hat es auch gemacht. Hat mit den Pharisäern, die auch in Menschengeboten unterwegs waren, bla bla bla, hat auch gesagt, ey, ihr seid Heuchler. Ihr seid wie getünchte Gräber. Ein Grab, wo Totengebeine sind, aber schön weiß gekreidet, weiß angemalt. Das macht man dort so im Orient. Die Gräber sehen schön weiß aus, glänzend. Vom Friedhof, wo alles tot ist, wo nichts lebt, aber es glänzt. Jesus sagt das. Hey, ihr seid Heuchler. Ihr seid inwendig tot. Äußerlich tut ihr so, als wenn ihr glänzt und lebt. Jesus kann so klar sein und dennoch sanftmütig und liebevoll sein. Riesenspannung, da nehme ich uns auch nicht raus. Jetzt fragst du dich, am Anfang hieß es, dass diese Predigt tituliert wird unter wahrhaftig lieben. Was hat bitteschön das mit wahrhaftig lieben zu tun, was wir jetzt hier gerade uns anschauen? Es wurde eben gerade schon erwähnt. Wenn du die Wahrheit aussprichst, dann ist es ein Akt der Liebe. Aber wenn du die Wahrheit nicht aussprichst, für den vermeintlichen Frieden, dann liebst du die Person zu wenig. Wenn du einen Freund hast, den du wirklich liebst, und der ist auf einem Weg, der in den Dreck führt, dann gehst du hin und sagst es ihm. Und wenn du es ihm nicht sagst, dann liebst du ihn nicht. Wenn du siehst, dass deine Eltern ein schräges Leben führen, und du sagst es ihnen nicht, dann liebst du sie zu wenig. Wenn dein Kind schräg drauf ist und du dein Kind nicht mit Gottes Wort konfrontierst, mit Heiligung, dann liebst du dein Kind zu wenig. Du denkst, du erhältst einen Frieden. Nix ist das. Das ist Mist. Dafür kannst du dir nichts kaufen und du tust deinem Gegenüber nichts Gutes. Wenn Jesus nicht gekommen wäre und hätte uns nicht gesagt, wie unsere Situation ist, dass wir in der Finsternis sind und ins Licht kommen müssen, dann hätte Jesus uns nicht geliebt. Aber weil Jesus uns sagt, wie unsere Situation ist, ist es ein Ausdruck von Liebe. Weil es unseren Blick öffnen soll von unserer Blindheit. Und wenn du das mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten nicht tust, dann hast du echt ein schräges Bild von echter Familie, von echter Freundschaft, von echter Liebe. Aber viele, viele Familien ticken so. Es ist ein Ausdruck wahrhaftiger Liebe, Menschen zu konfrontieren, denn ich gebe ihnen die Chance, umzudenken. Ich gebe ihnen die Chance zur Besinnung. Ich gebe ihnen die Chance, dass Gott dadurch einen Menschen herausreißt aus seinem verkehrten Lauf und er zur Besinnung kommt. Und es ist auch ein Ausdruck wahrhaftiger Liebe, wenn das auf Gemeindeebene passiert, wie in unserem Text, dass die Gemeinde geschützt wird. In Vers 11, in 10 und 11 heißt es, einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Und jetzt kommt ein Satz, der für uns nicht unwichtig ist. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Paulus beschreibt diese Person als verkehrt. Man könnte auch sagen, sie sind verdreht. Und man könnte jetzt sich die Frage stellen, in denen ist irgendetwas durcheinander gebracht worden, sind es Menschen, die vielleicht eine psychische Störung haben? Und damit haben wir auch hier in Emmendingen viel zu tun. Redet Paulus von diesen Leuten, die unverschuldet in einer psychischen Störung hängen und gar nicht in der Lage sind, eins und eins zusammenzuzählen? Aber Paulus ist ziemlich eindeutig in den Worten, die er hier gebraucht. Es ist nichts Unverschuldetes, es ist etwas Selbstverschuldetes. Deswegen kann er von Sünde sprechen und von dem eigenen Urteil, was man sich auflegt. Es ist ein selbstverschuldetes Fehlverhalten. Und Paulus sagt, man erkennt diese Leute letztendlich an ihrer Frucht beziehungsweise fehlenden oder verkehrten oder negativen Frucht. Also sie sündigen und sie verurteilen sich selbst. Und jetzt lasst uns mal Römer 16, Vers 17 aufschlagen. Hier heißt es, Römer 16, 17, wo Paulus sagt, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße zur Sünde anrichten und wendet euch von ihnen ab. Und noch eine deutlichere Stelle, wieder im 2. Timotheus. 2. Timotheus 2, 14 bis 16. Gleiches Thema. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen. Und wieder was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und jetzt geht's bei euch nicht weiter und Vers 17 anfangen. Und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Das ist echt ein hartes Ding. Aber Paulus ist ziemlich deutlich. Solche Leute sind nicht einfach irgendwie in einer schwierigen, unverschuldeten Lage und deswegen sollen wir so deutlich zu ihnen sein. Sie sind selbstverschuldet darin. Ihr Verhalten bringt Verderben, Gottlosigkeit und wird mit einem Krebs verglichen. Also nicht ein Krebs, der am Meer rumläuft, sondern die Krankheit. Wenn du auf Verderben, Gottlosigkeit und einen um sich fressenden Krebs stehst, dann geh in solche Debatten. Warum sagt Paulus das, dass diese Person selbstverantwortlich ist? Paulus will, dass Titus sich nicht unnötig aufreibt. Titus darf, und hört hin, Titus darf eine gelassene, wenngleich nicht gleichgültige Haltung haben. Wenn du eine verantwortungsbewusste Person bist und dann solche Gespräche führst, wie ich sie zum Beispiel geführt habe, was ich euch erzählt habe. Und dann sprichst du Klartext und dann gibt es vielleicht auch diese Abweisung und sagen, ey, hier ist Schnitt, es gibt keine Übereinkunft in geistlichen Dingen miteinander. Ich tue nicht so auf Einheit, wo keine Einheit ist. Sorry, aber das ist Liebe. Wahrhaftig Liebe. Und du dann weggehst und dann sitzt du zu Hause, bin ich verantwortlich, dass diese Person jetzt in ihrem Loch sitzt? Bin ich nicht eigentlich als Erlöser berufen, als Kämpfer berufen, diesen Kampf zu kämpfen und diese Person zu erretten? Wenn du eine verantwortungsbewusste oder so ein Helfer-Syndrom-Typ bist, dann werden diese Gedanken dich ereilen und du wirst ein schlechtes Gewissen bekommen. Und deswegen sagt Paulus Titus, sei gelassen. Du sollst nicht gleichgültig sein, sei gelassen. Diese Person ist selbstverantwortlich dafür. Du trägst nicht die Verantwortung für das Fehlverhalten eines anderen. Du trägst die Verantwortung zur Zurechtweisung in Liebe. Das ist deine Verantwortung. Aber wir Christen, wir vermischen oft die Ebenen der Verantwortung, dass ich es benenne, und der Verantwortung der Änderung. Wir wollen für einen Menschen, ich kenne das bei mir so gehen, Daniel, ich sehe was, ich sag's dir und ich mach's für dich. Dass du auf dem richtigen Weg läufst. Daniel ist immer auf einem guten Weg, ja, das hat mit ihm gar nichts zu tun. Ja. Aber du sitzt halt gerade da. Ich bin nicht der Erlöser. Mag vielleicht jetzt einige überraschen, sag's dir selbst. Ich bin nicht der Erlöser. Ich kämpfe nicht jeden Kampf. Das ist ein Zugeständnis. Es ist ein göttliches Zugeständnis an Paulus. Es ist ein göttliches Zugeständnis durch Paulus an Titus. Es ist ein göttliches Zugeständnis an uns. Du bist nicht der Erlöser. Und du musst diese Menschen nicht retten. 2. Timotheus, wir haben es gelesen. Weise in Sanftmut zurecht, damit wer Buße gibt, damit wer die Möglichkeit zur Umkehr gibt? Gott, nicht ich. Nicht ich, das ist nicht meine Verantwortung. Titus darf, und so auch wir, gelassen sein. Nicht gleichgültig, aber gelassen. Und das kann echt, dieser Vers kann verantwortungsbewussten Menschen echt Ruhe geben. Sagen, Herr, du bist souverän, Herr, du siehst die Herzen, es ist nicht mein Job, den Messias zu spielen. Das bist immer noch du, Jesus. Bitte tu du es. Das, was ich tun soll, durch die Kraft des Geistes Gottes, das tue ich. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen anziehen. Das war die eine Seite. Wie wir gut und nützlich agieren sollen für andere Menschen. Gut und nützlich bedeutet nicht, in Streitdebatten hineinzutauchen und sich selber damit noch zu verstricken und Parteiungen in Gemeinde zu fördern. Und jetzt kommt ein Abschnitt, der vermeintlich nichts damit zu tun hat. Ich hoffe, dass wir nicht so lange dafür brauchen werden. Wenn ich Artemas und Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Dieser Text ist nicht nur einfach so ein Appendix, so ein Anhang, so was ich dir noch am Ende geben wollte. Merkt ihr, wie diese Passage aufhört? Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen. Das ist doch das Titus-Thema. Habt ihr es vielleicht noch im Sinn? Gute Werke, ja? Und ganz zum Schluss bringt er das, nachdem er so noch über ein paar Personen gesprochen hat. Warum? Das, was er dort beschreibt, wie Titus zu diesen unterschiedlichen Personen steht und was er tun soll, soll ein Vorbildcharakter sein für die Gemeinde, wie sie sich in guten Werken mühen sollen. Also, du sollst gut und nützlich interagieren für die Menschen durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, dass du dich von einigen trennen solltest, dass du sie meiden solltest. Und jetzt kommt eine andere Personengruppe, wo du die Beziehungen eingehen solltest und wahren solltest und Gutes tun solltest. Deswegen werden unter anderem diese Namen genannt. Also, wieder ein neuer Kontrast. Meiden und abweisen und hier helfen und unterstützen. Anscheinend hat sich Titus es zur Gewohnheit gemacht, genügend Zeit mit anderen Christen zu verbringen. Und Denn Paulus macht und unterstreicht das nochmal, statt dich vergeblich mit uneinsichtigen Menschen, um uneinsichtige Menschen zu bemühen, sollst du in Glaubensgeschwister investieren und sie in ihren Bedürfnissen fördern. Und Titus ist eine Person, die wir jetzt über Predigten kennengelernt haben, der in einer vielfältigen Beziehung zu diesen Christen steht. Er hat Beziehung zu den Christen auf Kreta. Er soll um ihre Bedürfnisse wissen und er soll ihnen gesunde Leiterschaft geben, Älteste einsetzen und so weiter. Dann sehen wir, es werden Leute kommen, die für dich für eine Zeit deinen Posten einnehmen. Spannend. Moment mal. So. Ich bin doch hier der Oberapostel auf Kreta. Was suchen da jetzt die anderen? Er steht da in einer Beziehung zu diesen Leuten und die werden für eine Zeit seinen Posten einnehmen, damit er seine Beziehung zu Paulus vertiefen kann. Und dann heißt es noch, dass er sogar Leute noch aussenden soll. Und zwar Apollos und Zenas gibt mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Das waren Menschen, die von der Gemeinde ausgesandt wurden. Und Paulus sagt ganz deutlich, schnür ihnen ein All-Inclusive-Paket. Es soll ihnen nichts mangeln, ein All-Inclusive-Paket. Sie sollen alles haben. Ja, sende sie. Sei großzügig. Du sendest sie von diesem Ort weg. Du wirst vermeintlich nichts mehr von ihnen haben. Kennen wir ja auch. Wir senden auch Leute weg und dann haben wir nichts mehr von ihnen. So, warum sollten wir denen Gutes tun? Das ist halt Jesus-Stil, ja? Gib. Sei großzügig. Sei freigebig. Wenn Leute kommen und deinen Posten für eine Zeit einnehmen, dann kämpf nicht um deine Position, sondern sei bereitwillig. Schätze diese Leute. Leg ihnen den roten Teppich aus, dass wenn sie kommen, dass wenn sie auf einmal vor den Gemeinden stehen und als Pastoren wirken, dass sie nicht um ihre Position kämpfen müssen, sondern leg du ihnen den Teppich aus, dass sie das in Ruhe tun können. Und bitte komm zu mir. Ich brauche Zeit mit dir. Ich brauche Gemeinschaft mit dir. Paulus war in der Zeit schon sehr alt. Ja. Und Titus jung. Gemeinschaft, generationsübergreifend. Und das sind nicht einfach so Nebeninfos, sind wichtige Informationen, wie Titus mit Menschen umgegangen ist, besonders wie er mit Christen umgegangen ist, die den gleichen Glauben haben. Titus soll sich nämlich, laut Kapitel 2, da gehen wir jetzt nicht rein, sich selbst zum Vorbild guter Werke für die Gemeinde machen. Und seinem Vorbild im Miteinander sollen andere nachahmen, so auch hier. Das ist gut und nützlich. Was bedeutet das für uns? Ist ja schön, über Titus und Paulus und etc. zu reden. Jetzt bist du und ich dran. Dieser Text sagt uns, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig unterstützt und im Vertrauen begegnet. Kennst du die notwendigen Bedürfnisse, so wie Paulus es in Vers 14 nennt? Kennst du die notwendigen Bedürfnisse deiner Geschwister? Bitte nicht laut sagen. Der Daniel, der braucht das. Kennst du die notwendigen Bedürfnisse? Ist es für dich überhaupt interessant? Einige pflegen ein Christsein, sie sagen, Gottesdienst ist gut. Und das Wort Gottes kommen ist gut. Aber was schämen mich denn die anderen? Was schämen mich die Bedürfnisse meines Sitznachbarns? Was habe ich mit euch zu schaffen? Apostelgeschichte 4. Schaut mal. Apostelgeschichte 4, 32 bis 35. Übrigens, eine Situation in der Gemeinde, wo gerade alle mit dem Heiligen Geist so richtig voll waren. Voll gepumpt mit Geist Gottes. Und was passiert in so einer Gemeinde? Die Gemeinde derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, also von seinem Eigentum, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Also sie waren sehr großzügig und freigebig. Und dann? Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Und jetzt sehen wir, warum große Gnade auf ihnen allen war. Vers 34, denn Es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Also es müsst ihr heute jetzt nicht bei mir tun, keine Angst. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Merkt ihr was? Merkt ihr was? So viele sagen sich, boah, Predigt super. Hauptsache, wir haben eine mordsmäßig kraftvolle Predigt. So ein Petrus, der vollmächtig spricht. Ich setze mich in diese Gemeinde und ich bin Nutznießer dessen. Halleluja. Große Gnade ist auf uns. Falsch. Denn die große Gnade, die auf der Gemeinde war, wurde nicht alleine sichtbar durch die kraftvolle Predigt. Das ist gut und schön und richtig. Aber dann liest du nicht Vers 34, der anfängt mit denn. Es möchte dir erklären, warum diese Gemeinde eine große Gnade hatte. Die große Gnade wurde durch die gemeinschaftliche Fürsorge erfahrbar. Wenn wir einfach mordsmäßige Vorträge hier haben, dann haben wir noch nicht große Gnade. Wenn du ein Teil sein möchtest von der großen Gnade, die Gott geben kann, bist du gefragt. Kennst du die notwendigen Bedürfnisse deiner Geschwister? Jesus sagt in Johannes 13, 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr mordsmäßige Prediger auf euren Kanzeln stehen habt. Nein, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure, Titus Thema, gute Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Kennst du die notwendigen Bedürfnisse deiner Geschwister? Oder lebst du ein Solo-Christ-Sein? Ich und Jesus, wir sind ein gutes Team. Ein paar Predigten sind vielleicht auch noch ganz gut. Es heißt, und damit komme ich jetzt gleich zum Schluss, lass aber auch die unseren, Vers 14, lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen. Wörtlich, um mit guten Werken voranzugehen. Also, wenn du jetzt sitzt, ja, aber der interessiert sich auch nicht für mich. Mich hat ja auch noch niemand gefragt. Wann kommt eigentlich mal der Pastor auf mich zu und bekundet sein Interesse? Warum soll ich den ersten Schritt gehen? Sollen mal die anderen machen. Mein Lieber, wenn du Teil des Leibes Christi bist, wenn du Teil in dieser Gemeinde bist, dann warte nicht darauf, bis jemand anders kommt. Der Text sagt, du sollst mit guten Werken vorangehen. Du sollst Gas geben. Du sollst der Erste sein und nicht der Zweite, Dritte. Das habe ich schon mal vor, ich glaube, 3 Jahren oder so oder fast 4, als einen Wettkampf der Ehre, ein Wettkampf der Wertschätzung umschrieben. Denn auch Jesus Christus liebte uns am Kreuz nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte, sondern aus Erbarmen. Aber wenn erstmal dein Nachbar etwas tun muss, damit du ihm gnädig bist, dann ist das keine Gnade. Gnade ist unverdient und geht voran, bevor die gewünschte Reaktion da ist. Kennst du die notwendigen Bedürfnisse? In Römer 12, Vers 10 heißt es, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Gehst du voran? Gehst du voran, frage ich dich. Kennst du die Bedürfnisse in dieser Gemeinde? Kennst du die Menschen um dich herum? Interessieren sie dich? Jeder Sonntag ist eine mega Gelegenheit, die Bedürfnisse kennenzulernen. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die ich vor 2 Jahren schon mal vorgelesen habe. Einige kennen sie, einige nicht. Ein Mann kam gerade im Himmel an und sagte Petrus, wie dankbar er sei, an so einem herrlichen Ort sein zu dürfen. Der Mann bat Petrus, ihm einen kleinen Einblick in die Hölle zu geben, damit er sein Glück noch mehr zu schätzen weiß. Dies tat Petrus. In der Hölle angekommen, sah er einen langen Tisch, der soweit das Auge reichte, mit köstlichen Lebensmitteln aller Art gefüllt war. Aber alle, die an diesem Tisch saßen, waren völlig ausgehungert. Als der Mann nach der Erklärung fragte, sagte Petrus, um sich die Lebensmittel vom Tisch zu nehmen, verfügt jeder von ihnen über einen 4 Meter langen Löffel. Sie sind so lang, dass niemand das Essen vom Tisch sich an den eigenen Mund reichen kann. Darum wird jeder von ihnen an Hunger sterben. Schnell kehrten sie in den Himmel zurück und siehe, da sah der Neuankömmling einen identischen Tisch, beladen mit denselben Köstlichkeiten. Jedoch waren alle um den Tisch glücklich und sehr gut genährt. Womit haben sie das Essen vom Tisch genommen? Fragte der neue Himmelsbürger. Petrus antwortete, mit 4 Meter langen Löffeln. Verwirrt fragte der Mann, warum verhungern dann in der Hölle alle zu Tode, während alle hier im Himmel so satt und glücklich sind? Darauf erwiderte Petrus, im Himmelreich füttern wir uns gegenseitig. Amen.